Die Hoffnung auf einen selbsttragenden Aufschwung Ost wagt schon gar keiner mehr, auch nur zu zitieren, geschweige denn zu teilen. Da ist nichts, da kommt nichts, bis auf diese Leuchtturmregionen, Speckgürtel Berlin, Leipziger Land, Jena, Weimar, Erfurt, Dresden. Da geht's ganz gut.
Christoph Dieckmann, ostdeutscher Publizist.
Ich bin neulich bei einer Rundfunkdiskussion von jemandem gefragt worden, ob es nicht auch sehr schön sei, wenn weite Landstriche des Ostens entvölkert würden. Zum Beispiel habe er gelesen, dass jetzt von Polen wieder Wölfe einwandern würden. Er meinte das auch noch ernst, ja? Und da endet mein Humor.
Katastrophe und Avantgarde. Auf der Suche nach dem Osten zwischen der Uckermark und Dresden. Von Anselm Weidner.
Mit Auto, Zug und Fahrrad bin ich unterwegs von der Uckermark durchs Mansfelder Land, über Leipzig ins deutsche Silicon Valley in Dresden. Und ich spreche mit Publizisten, Bankern, Stadtplanern und Wissenschaftlern auf der Suche nach dem Osten, jenseits der gängigen Klischees vom Jammer-Ossi, der keulenschwingend in entvölkerten Regionen Ausländer jagt oder Babys umbringt, darüber hinaus wenig Initiative zeigt, verarmt, verdummt und vergreist oder auswandert.
Der Osten ist ein Konstrukt anhaltender Ideologie, die wie zu Ostzeiten verhindern möchte, dass ihre Beute in ganz verschiedene Erinnerungen und Milieus zerfällt. Die Deutungshoheit hat der Westen. Manchmal schickt der Westen einen Auslandskorrespondenten herüber zur vertiefenden Verallgemeinerung des Bekannten. Arbeitslosigkeit, Stasi, Ausländerhass. Mehr und mehr wird auch mein Osten ein mir westlich vermitteltes Summarium altbundesdeutscher Medien. Du hast keine Ahnung, Freundchen, du warst nicht dabei. Ein Bildnis machst du dir vom Hörensagen. Karikatur, Fälschung.
Heißt es in einem der Bücher von Christoph Dieckmann. Die Straßen durch die hügelige Uckermark mit ihren Seen, Wäldern und Weilern sind fast alle neu asphaltiert. Die meisten Häuser strahlen in frischem Glanz. Kopfsteinpflasterstraßen und Radwege sind neu angelegt, die meisten Dorfkirchen saniert. Wie ordentlich und intakt hier alles wirkt. Eine Idylle aus Natur und moderner Infrastruktur.
Nein, wir haben Garten.
Ihre Garten, die sind gleich reif.
Meine erste Station ist der Schulgarten, eine Art botanischer Garten in Schwedt. Dort treffe ich auf einen Seniorenclub der Arbeiterwohlfahrt, auf einem Ausflug bei Kaffee und Kuchen.
Wenn Sie die Frage hören, ist der Osten anders, woran denken Sie dann?
Die Menschen sind ganz anders.
Anders, kameradschaftlicher.
Ja. So weit kennen die Westler ja
so weit kennen die Westler gar nicht.
Auch so in der Arbeit und alles, haben wir besser zusammengehalten und alles. Aber heutzutage ist ja der eine in anderen Seite.
Wenn jemand krank ist, nein, man kümmert sich umeinander oder untereinander. Ja. Und so weit gibt es im Westen nicht.
Wir haben neulich eine schöne Brigade, nein, eine Brigade nicht, aber so eine schöne Kollektivfeier noch gehabt von unserer Schuhfabrik. Da bin ich schon 15 Jahre raus und wir haben uns alle getroffen. War das schön? Also so weit, glaube ich, gibt es im Westen nicht. Nee.
Im Jahre 2003 fühlten sich 73% der Bürger der neuen Bundesländer mit Ostdeutschland stark bzw. ziemlich stark verbunden. 38% identifizierten sich mit der Bundesrepublik Deutschland.
Ist im Sozialreport 2004 Daten und Fakten zur sozialen Lage in den neuen Bundesländern nachzulesen. Danach hat sich seit Mitte der 90er Jahre eine ausgeprägte Ostidentität herausgebildet. Meine nächste Station in der Uckermark ist ein Schießplatz bei Angermünde. Die meisten Hobbyschützen hier sind Rentner.
Wir schließen ja an Traditionen, die über 300 Jahre alt sind. Also so einen militärischen Charakter hat unser Skisport nicht.
Und wenn man Sie jetzt fragt, ist der Osten anders? Was fällt Ihnen da zuerst ein?
Naja, also aus meiner Sicht sind wir bescheidener.
Wir sind nach wie vor nicht so sehr auf das Geld geprägt.
Wie ich also weiß, in den alten Bundesländern, da wird erst geguckt, was hast du zwischen Daumen und Zeigefinger. Und das ist bei uns also nicht so, wenn wir hier schießen, ob da einer selbstständiger Handwerker ist oder ob er schon Rentner ist, spielt hier auf den Stichern absolut keine Rolle.
Das bezieht sich aber in erster Linie auf die Älteren. Die jüngere Generation, die ist genauso geprägt wie in den Altbundesländern.
Und die ersten Assoziationen von Schülern einer 12. Klasse eines Schweder Gymnasiums zur Frage, Was unterscheidet den Osten vom Westen?
Natürlich verdienen die ehemaligen DDR-Bewohner weniger Geld als im Westen.
Ich finde, dass sich das allein schon in der Arbeitslosenzahl niederschlägt. Wenn man Arbeit will, dann geht man eben in den Westen. So kenne ich das schon von Ewigkeiten an. Und auch, ich finde auch in der Mentalität, dass die Wessis eben so ein bisschen, naja, arroganter und hochnäsiger sind als wir im Osten.
Die Leute dort halten sich im Gegensatz zum Osten halt wirklich für was Besseres. Die Unterschiede bestehen immer noch.
Oft äußert sich ostdeutsche Identität ganz unvermittelt. Zum Beispiel mitten in einem Gespräch, in dem mir ein erfolgreicher ostdeutscher Geschäftsführer eines Braunkohleveredelungsbetriebs im Mansfeldischen seinen Lebens- und Ausbildungsweg erzählt, plötzlich dieser Satz.
Das Studium der Technik in Osten war vielleicht noch besser als im Westen, weil wir ja weniger Schauspielunterricht nehmen mussten, als das im Westen der Fall war.
Oder im Gespräch mit der PDS-Fraktionsvorsitzenden im Brandenburger Landtag, Brigitte Enkelmann.
Ja, Schein und Sein. Also weniger Schein, sondern mehr Sein. Wenn ich eine Botschaft habe, ist nicht die Frage, wie bringe ich sie rüber, sondern was ist die Botschaft? Und das, was wir lernen mussten, ist eigentlich, beides miteinander zu verbinden. Wessis können sich gut verkaufen. Das haben wir nie gelernt, das brauchten wir nicht.
Der in der DDR aufgewachsene Journalist und Publizist Jens Biski über das, wie er sagt, sonderbare Phänomen der ostdeutschen Identität.
Das sind natürlich Klischees, die mit der Wirklichkeit nicht so richtig übereinstimmen, aber das ist ein ganz wirkmächtiges Bild in Ostdeutschland. Das hat Züge von einer Überlebensgemeinschaft. Und diese Überlebensgemeinschaft, ja, die hat sich so Mitte der 90er Jahre herausgebildet, dass irgendwie klar war, dass nach dem rasanten Schock der Nachwendejahre es so einen raschen Aufholprozess, wie von allen erwartet, nicht geben wird.
Diese ostdeutsche Identität ist, so der erste Eindruck, eine Reaktion auf tiefe Selbstwertkränkungen.
Die Wende ist ja wirklich so abgelaufen, dass wir mussten alles vom Westen übernehmen. Angefangen vom Schulsystem, über politische Systeme. Die ganze Lebensplanung, denke ich mal, die wurde auch vom Westen her übernommen. Und es ist ja wirklich nicht gefragt worden, wir setzen uns gemeinsam an einen Tisch und diskutieren wir uns, kommen das Beste raus, sondern ihr habt das jetzt so zu machen. Und es hat viele DDRler gegeben, die anfangs wirklich mit gesenktem Haupte dann durch die Gegend gelaufen sind und haben gesagt, ach ja, war das denn nun wirklich alles so schlecht? Weil man hat uns irgendwo auch unser Selbstbewusstsein genommen. Und erst jetzt, denke ich mal, gewinnen wir das langsam wieder zurück. Und wir waren diejenigen, die eigentlich Vorbild waren für PISA, zum Beispiel in Finnland und so. Die haben das DDR-Schulsystem übernommen. Und jetzt entdeckt man das alles wieder neu.
Eine Lehrerin in einem Ferienlager am Paarsteiner See im Uckermärkischen. Die Nachwende, wie im Westen so auf Erden, Selbstherrlichkeit, hat sich in die Ostseelen tief eingegraben, samt der Erfahrung mit oft kriminellen Privatisierungen, die als zweite Enteignung erlebt wurden. Die Verletzungen wirken nach und schmerzen weiter, auch im Jahre 15 der Vereinigung.
Wie hat's der Schäuble mal gesagt, liebe Freunde, eure Veranstaltung ist baden gegangen, unsere nicht. Wenn Sie dann also Ihren kleinen Wagen der starken westdeutschen Lok auch noch ankoppeln dürfen, weil Sie keine eigene Lok mehr haben, wenn Sie so mitgeschleppt werden, wenn man Ihnen immer klar macht, dass das jetzt keine deutsche Einigung auf Augenhöhe war, sondern dass Sie sich gnädigerweise anschließen durften, wenn Sie mitkriegen, Sie sind ein Drittel Land und ein Fünftel Volk und haben sich immerfort den Regularien der stärkeren Seite anzupassen, danach zu richten, was dort vorgegeben wird, dann gibt es Identitätsprobleme. Und wenn die Identität des Westens ist Demokratie, Demokratie ist ja nicht nur eine Struktur, sondern auch eine Sozialisationsgeschichte, ein Alltag, ein Jahrzehnte währender, wenn sie sich da immer zu ausgeschlossen fühlen, weil sie nicht vorkommen, weil der Sportschau-Moderator Hartmann Chemnitz nicht von Cottbus unterscheiden kann, diese tausend kleinen Kränkungen, die so diffus sie vorgebracht werden, so diffus werden sie auch beantwortet, mit Ressentiments. Das Ressentiment lebt davon, dass es sich nicht konstruktiv positionieren muss, sondern dass es sagt, ohne mich. Ja? Das Ressentiment ist die Dauerklage der Alltagsverweigerung.
Das Ressentiment, von dem Christoph Diekmann hier spricht, kommt, so die Erfahrungen auf der Reise, in der trotzigen Behauptung der Anti-West-Identität der Menschen im Osten oft kindlich aggressiv aufgeladen daher. Und dann schilt der übermächtige Westvater die Ostkinder auch noch. Sie seien undankbar, auf dem platten Lande verroht und potenzielle Kindesmörder. aber die kindliche Haltung des trotzigen, armen, westkolonialisierten, letztlich gar zwangsvereinigten Ossis taugt nicht für mitleidvolles Verständnis, hält Jens Biski dagegen.
Sie erscheint mir sehr absurd, weil ja Ostdeutsche die ganze Zeit immer beteiligt waren an diesem Prozess, was ganz gerne vergessen wird. Und sie haben ja das auch so gewollt und sie haben ständig durch Wahlen diese Politik auch irgendwie bestätigt und beeinflusst. Das ist also auch ein Teil so einer bequemen Lüge. Da wird so ein Muster aus DDR-Tagen wieder aktualisiert, wo man sagt, man hat mit diesem Land eigentlich nichts zu tun und man redet denen offiziell nach dem Munde und privat lebt man was ganz anderes und kümmert sich um die Dinge, die einem wichtig sind. Dieses Muster ist irgendwie Mitte der 90er Jahre wieder aktualisiert worden im Osten. Es gibt dann aber noch ein anderes von Leuten, die sagen, na so einfach ist das nicht. Wir sind nicht kolonialisiert worden, aber wir sind trotzdem fremd in diesem Land. Wir stehen ihm skeptisch gegenüber. Das gibt es unter vielen aufgeklärten Ostdeutschen. Das halte ich für völlig normal, weil die Vorstellung, dass nach diesen 40, 50 Jahren unterschiedlicher Entwicklung alle völlig gleich reagieren, die scheint mir einigermaßen barbarisch. Also dann hätten die Leute alles vergessen müssen.
In der Uckermark habe ich meine erste Lektion über den Osten gelernt. Die Menschen im Osten haben, egal ob jung oder alt, arm oder reich, in Nord oder Süd, in den 15 Jahren des wiedervereinigten Deutschland mehrheitlich eine ostdeutsche Identität ausgebildet, die sich selten selbstbewusst, meist Ressentiment geladen, weniger gegen den Westen überhaupt richtet, als gegen die Wessis und was sie damit verbinden.
1990 waren 88%, 2003 waren 58% der Bevölkerung unter 60 Jahren im Osten erwerbstätig und 27% arbeitslos, beziehungsweise in arbeitspolitischen Maßnahmen.
Ist im Sozialreport 2004 nachzulesen.
Ein Familienhaushalt Ost wird heute zu 50% durch Rentner und Sozialstützungen bezahlt. Muss man sich mal vorstellen. Rentner sterben weg und die Sozialhilfe, die wird auch so nicht bleiben. Das heißt also, wir haben damit ein Problem. Wir müssen die Familienhaushalte auf neue Füße stellen. Das heißt, das geht nur über Arbeitseinkommen und nicht über anderes.
Mahnt Edgar Most, einst Vizepräsident der DDR-Staatsbank, danach als Vorstandsmitglied bei der Deutschen Bank vor allem zuständig für Kreditgeschäfte in den neuen Ländern. Der Osten ist deutlich ärmer. Im Schnitt verfügt ein Osthaushalt über ein Viertel des Vermögens des durchschnittlichen Westhaushalts.
Das ist ja der Faktor heute, dass die Spirale des ständigen Finanztransfer West nach Ost von 90 Milliarden pro Jahr, der weiter zunehmen wird, der keine Wertschöpfung im Osten schafft, wo eine Abwanderungswelle von Ost nach West ist. Damals hieß, wenn die D-Mark nicht zu uns kommt, gehen wir zur D-Mark. Die D-Mark ist gekommen, 19 3,2 Millionen junge Leute weg bis 40 Jahre, davon 57% Frauen. Das heißt also, wir haben die größte Völkerwanderung, die es je in einer Industrienation gegeben hat.
Jährlich verliert der Osten seit 1991 etwa 64.000 Menschen. Mögen die Zahlen auch erschüttern und mögen sie die Klagen im und über den sich verfinsternden ostdeutschen Mezzogiorno auch teilweise erklären, das ist nur ein Teil der Wahrheit. Ortswechsel ins Mansfelder Land, eine alte Bergbau- und Industrieregion zwischen Saale und Harz. Vom Bergbau sind ein paar Kaolin- und Kaligruben, ein Braunkohletagebau und ein Schaubergwerk übrig geblieben. Im Braunkohlenindustriedörfchen Amsdorf ragt ein Schornstein 170 Meter in den Himmel, das Markenzeichen der Romonta GmbH. Das ist so ziemlich das Einzige, was in der Firma an die vergangenen Zeiten erinnert. Das Unternehmen mit über 400 Beschäftigten verdient sein Geld mit Stromerzeugung, Braunkohlenbrennstaub und ist mit 90% Weltmarktanteil Marktführer in der Montanwachsproduktion. Einer der beiden Romonta-Geschäftsführer ist Günter Stieberitz, ein aus dem Osten stammender studierter Bergmann.
Wir sind hier in dieser Region von Halle bis Eisleben der Hauptarbeitgeber und sehen das auch als Pflicht für uns an. Für uns ist es auch eine willkommene Pflicht, die wir erfüllen, der Region gegenüber. Die geschäftsführende Romonta GmbH ist der Techniker ein Ossi und der Kaufmann ist ein Wessi. Und deshalb ist das auch wirklich eine günstige Entwicklung gewesen, dass zu den Ossi, der hier mit der Braunkohle groß geworden ist, ein Kaufmann als Wessi dazugekommen ist. Und ich sehe das auch als eines der wesentlichen Punkte für die Erfolgsgeschichte Romonta damit an.
Durch Mitarbeiter aus dem Osten war das Unternehmen übernommen und gerettet worden, nachdem es ein westlicher Investor, der inzwischen wegen Betrug und Steuerhinterziehung im Gefängnis sitzt, fast ruiniert hatte.
Wir sind eines der wenigen ostdeutschen Unternehmen. Ich kann links, rechts, runter gucken, ob bei MKM in Mansfeld angefangen oder nach Leuna. Es sind alles Unternehmen, wo die Konzernzentrale irgendwo in Deutschland bzw. in Europa und der Welt sitzt. Und es ist nun einmal so, Konzernpolitik wird am Standort, am Sitz der Konzernleitung gemacht. Und da sind wir eines der wenigen Unternehmen. Und damit sind wir auch eines der wenigen Unternehmen, die um ihre Region kämpft, die hier forscht, die sich hier mit der Zukunft der Kohle auseinandersetzt.
Das eigene Kontroll- und Forschungslabor, Engagement in der Renaturierung und im Umweltschutz, Sponsor im Motocross-Sport im nahen Teutschenthal für die lokalen Sportvereine. All das zeigt Romonta als mittelständisches Unternehmen, das das gesellschaftliche Leben der Region belebt.
Alle, die Mitgesellschafter sind, sind aus dieser Region. Haben in der Regel alle ein Eigenheim, die es noch nicht hatten, haben es gebaut. Die ihr Altes hatten, haben es modernisiert. Also gehen davon aus, dass sie ihr Lebensabend gestalten können.
Dass in der Firma und rundherum wieder ein Mittelstand, ein gewisser, im Westen eher üblicher Wohlstand entsteht, das ist zum einen nur möglich, betont Geschäftsführer Stieberitz, weil hier längst Wirklichkeit ist, was die Politik an Flexibilität von den Arbeitnehmern fordert.
Das Thema Arbeitszeitkonten ist für uns kein Thema. Jeder hat sein Konto, jeder weiß, dass er damit ein Jahr umgehen muss. Wir sind jetzt auf die 39-Stunden-Woche wieder umgestiegen, weil wir mehr Aufwand mit dem Berg, also im Tagebau, leisten müssen. Und wir haben eine sehr ordentliche Zusammenarbeit mit unserem Betriebsrat.
Den braucht man wegen des Wettbewerbs um die besten Lösungen für den Betrieb. Da ist sich Günter Stieberitz sicher, ebenso wie den Tarifvertrag. Der Lohn der Amsdorfer Kumpel freilich liegt fast ein Drittel niedriger als bei den Kollegen von Rheinbraun im Westen. Und die Wochenarbeitszeit inzwischen bei 40 Stunden.
44,6% der Ostarbeitnehmer arbeiten 40 Stunden und mehr. Im Westen sind es 2%.
Als eigenständiges, mittelständisches Unternehmen ist Romonta eine Ausnahme im Osten, betont der Bankmann Most.
Wir haben ja 10.000 sogenannte verlängerte Werkbänke. Das sind die produktivsten Betriebe in Europa. Viel besser als im Westen, aber die haben alle nichts zu sagen. Sie haben keinen eigenen Vertrieb, keine eigene Forschung, keine eigenen Finanzen. Und sie wirken auf den weichen Standortfaktor Sport, Kultur, Vereine, wo ja Sponsortätigkeit verlangt wird, ist nicht da. Keine Stiftungen, nichts. Also alles das, was eine Gesellschaft ausmacht, funktioniert nicht. Und wenn Sie dann nur auf verlängerter Werkbank sind, dann haben Sie ein paar Schichtingenieure, nicht mal mehr ordentliche Facharbeiter, Hilfsarbeiter, die an den Dingen stehen und die Schrauben drehen. Das kann es ja nicht sein. Dann wachsen auch die Kommunen nicht normal. Sie haben keine Gesellschaftsstruktur in der Kommunen. Ich sage mal Intelligenz, Mittel und drunter und so weiter. Und das alles, darunter geht der Osten heute schon, bröckelt er immer weiter ab. Sie haben einfach keine in sich mehr funktionierende Gesellschaft. Und das nimmt von Tag zu Tag zu.
Der Osten erlebt den Kapitalismus nicht nur in seiner härteren, durch die Globalisierung bedingten Gangart, er erlebt ihn auch fast ohne eigene Kapitalisten, beklagt der Banker Most.
Es fehlt etwa 3.000 mittelständische Betriebe mit 500.000 bis 600.000 Industriearbeitsplätzen. Dann hätten wir in etwa Wettbewerbsgleichheit zwischen West und Ost. Aber wo will einer Welt, einer globalen Welt, wo das Kapital aus dem Westen abwandert, im ersten Quartal wird er 150 Milliarden, und Betriebe immer mehr ihre Produktion und zum Teil sogar Forschung in eine andere Welt verlagern, warum sollen die dann an den Osten kommen? Der Osten hat zwar 30% niedrige Arbeitskosten. Er arbeitet länger für weniger Geld. Also wir haben auch nicht das Problem mit den Gewerkschaften. Wir haben auch hohe Flexibilität. Also alles das, was heute als Reformdiskussion ist, das haben wir im Osten, alles hinter uns. Die Freiheiten sind da in dieser Richtung und trotzdem kommt keiner nach den Osten.
Edgar Most macht sich deshalb stark für Sonderwirtschaftszonen im Osten. Als Mitglied des Gesprächskreises Ost, einst Berater der Bundesregierung, hat der Ostbanker im letzten Jahr eine Studie vorgelegt, die zu dem Fazit kam, der Osten verarmt, vergreist und verdummt. Aber dieses Katastrophenszenario ist eben nicht die ganze Wahrheit über den Osten. Und die nötige Flexibilität nur das eine, was im Osten anders ist. Ebenso wichtig sei, sagt der Romonta-Chef,
eine Mentalität der gegenseitigen Unterstützung, der gegenseitigen Achtung, des Wohlfühlens im engeren Kreis. Also das, was eigentlich Menschen prägt, die auf engstem Raum zusammenarbeiten und auf sich einander angewiesen sind. Das ist ja das, was eigentlich die eigentliche Bergbautradition ist. Es gibt ja doch eine sehr intensive Traditionspflege, wenn Sie nach Eisleben kommen. Also es gibt ja kaum eine Veranstaltung, wo die alten Kupfer-Schiefer-Bergleute nicht in ihrer Traditionsuniform antreten. Die tragen die Uniform heute noch mit Stolz. Und das prägt, das Gleiche trifft für Kali zu.
Da ist sie wieder, die ostdeutsche Identität des solidarischen Wir. Hier bezeichnenderweise beschrieben im Bild der Arbeitssituation von Bergleuten unter Tage, einer immer durch die Umstände erzwungenen Notgemeinschaft. Und man ist als Ostdeutscher stärker in seiner Region verwurzelt. Meine nächste Lektion über den Osten. Tradition und Heimatregion werden zwischen Elbe und Oder wieder ganz groß geschrieben. Religion spielt in dieser ostdeutschen Traditionsbezogenheit offenbar keine Rolle. Ich habe die vielen renovierten Kirchen im Osten, von den Feldsteinkirchlein der Uckermark bis zur mächtigen Frauenkirche in Dresden vor Augen und solchen Kirchengesang in den Ohren, hier aus der am Ende der DDR berühmten und immer gut gefüllten Zionskirche in Ost-Berlin. Vom Religionssoziologen Detlef Pollack von der Viadrina-Universität in Frankfurt-Oder lerne ich, im Osten sagen 60% von sich, dass sie nicht an Gott glauben. Im Westen sind es 10%. Im Westen sind über 80%, im Osten knapp 30% der Bevölkerung Mitglieder der evangelischen oder katholischen Kirche.
Zunächst muss man sagen, dass dieser Prozess der Entkirchlichung, wie er sich innerhalb von 40 Jahren in Ostdeutschland vollzogen hat, kirchengeschichtlich, religionsgeschichtlich wirklich einzigartig ist.
Außer aus der grundsätzlich geringeren Bindewirkung des Protestantismus erklärt sich dieses Phänomen, so der Religionssoziologe, aus DDR-spezifischen Gründen.
Die DDR war im Vergleich zu anderen osteuropäischen Ländern relativ weit entwickelt. Also Prozesse der Modernisierung sind hier verzögert und schwächer entwickelt als im Westen, aber gleichwohl abgelaufen. Und das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass viele sich der Kirche entfremdet haben. Viele haben das Gefühl gehabt, vor allem in den 50er, 60er Jahren, dass die Kirche was Überholtes ist. Und schließlich würde ich sagen, die repressiven Methoden der SED waren geschickter und subtiler als in vielen anderen Ländern.
In allen anderen Ländern des Ostblocks hat es nach 1989 eine religiöse Renaissance gegeben. Im Osten Deutschlands nicht. Ja, viele haben der Kirche mit Einführung der Kirchensteuer nach der Wende den Rücken gekehrt. Der Osten ist nachhaltig atheistisch geworden, so areligiös wie wohl keine andere Gegend Europas. Aber weitgehend abgekoppelt von der christlichen Tradition gibt es die gegenüber dem Westen ausgeprägtere Bodenständigkeit. Eins der Lieblingsthemen von Christoph Diekmann.
Die Wiederbelebung der Regionalidentitäten war eigentlich der einzige Triumph auf ostdeutscher Seite nach der Wende. Deshalb wollten ja zum Beispiel die Brandenburger sich damals auch nicht mit den Berlinern verheiraten. Die wollten erstmal schön Brandenburger sein. Und die Thüringen-Herrlichkeit und die Freistaat Sachsen-Herrlichkeit, das genießen die Leute. Man hört es öfter. DDR haben so etwas Altdeutsches behalten, besonders nach der Wende. Mit Günter Gauss kann man das ganz unverdächtig nachlesen. Ach, man empfängt Erinnerungsschläge vors Herz. Das Zusammenspiel von Kirchlein und Feld und Wald und Chaussee. Ja. Dann kamen die Monstermärkte und es passierte das, was im Westen schon lange gang und gäbe war, mit Brachialgewalt. Aber es gibt im Osten vielleicht noch anhaltend bis heute etwas, was im Westen auch nicht mehr so vorzufinden ist, nämlich die Homogenitätserfahrung der Provinz. Ostdeutsche sind ja zwanghafterweise immer viel sesshafter gewesen als die Westler. Aber ich sehe darin nicht nur eine Untugend in dieser Sesshaftigkeit und in dieser Bodenständigkeit, ich sehe darin auch eine Festigkeit. Aber wenn man es zum Beispiel nicht gewohnt ist, sich mit anderen Kulturen, anderen Lebensformen, anderen Wahrheiten auseinanderzusetzen, dann neigt man, wenn diese fremden Lebensformen an einen herantreten, zur Bildung einer Wagenburg.
Mit den bekannten, oft fatalen Folgen von Fremdenfeindlichkeit, die rechtsextremen Rattenfängern den Boden bereitet. Und das verweist auf einen wesentlichen Strukturunterschied gegenüber dem Westen der Republik. Unter den deutschen Großstädten kommen erst an 13. und 15. Stelle ostdeutsche Städte, Leipzig und Dresden mit knapp 500.000 Einwohnern. Die ostdeutsche Bevölkerungsdichte liegt bei weniger als der Hälfte der westdeutschen. Mehr Natur und Landschaft, weniger Urbanität. Der Osten ist nicht nur deindustrialisiert, er ist von seiner Struktur her kleinteiliger, kleinstädtischer, provinzieller als der Westen. Das drückt sich auch in der ostdeutschen Medienlandschaft aus, betont der Berliner Publizist Diekmann.
Es gibt Medien der Nahwelt, es gibt Provinzzeitungen. Sie können ja die ehemalige Bezirkseinteilung der DDR immer noch an den Verteilungsgebieten der ehemaligen und jetzt gewendeten SED-Bezirkszeitungen ablesen. Die sind eben 1991 von der Treuhand alle an Westverlage verkauft worden. Großteils ist die alte Mannschaft dort geblieben und macht nun eben Provinzzeitung mit dem Limes der Thüringer Waldautobahn, sage ich immer. Und alles, was von draußen kommt, das überlässt man bis auf wenige Ausnahmen den westlichen Stimmen.
Was Wunder, dass im Osten in weniger als 1%, im Westen in 10% der Haushalte überregionale Zeitungen gelesen werden. Und was drinnen im Osten passiert, ist in den ausschließlich westdeutschen überregionalen Zeitungen kaum zu finden.
Man kann heute eine etablierte bürgerliche Wochenzeitung anschauen oder auch ein Boulevardblatt. Da kommt das alles nicht vor. Ich lese diese Zeitung genauso, wie ich sie vor der Wende gelesen hätte oder auch habe, wenn sie einmal in die Hände gefallen sind, als einen Bericht aus einer anderen Welt.
Sagt die Leipziger Stadtplanerin Martha Döhler. Für sie ist das Ausdruck einer fatalen kulturellen Hegemonie des Westens. Elisabeth, du hast mir den Kopf verdreht. Was Wunder auch, dass das ostvolkstümelnde TV-Programm der Dreiländeranstalt NDR das erfolgreichste dritte Programm der ARD ist.
Sie hinter sich. Elisabeth, an dieser Stelle grüße ich alle ganz herzlich mit dem Namen Elisabeth, die Mädels da draußen vom Bildschirm. Na, große Freude jetzt? Okay.
Die Heimsuchungen der rasenden Welt drangen nur gedämpft ins sesshafte Republikchen, da es Geschichte nicht gab, nur Geschichten.
Schreibt Christoph Diekmann. Und daran hat sich wenig geändert. Eine ostdeutsche Öffentlichkeit, ostdeutsche Stimmen zu den nationalen und internationalen Fragen gibt es so gut wie nicht. Und die Statistiken zeigen, den überregionalen politischen Institutionen wie Bundestag, Bundes- oder Landesregierung traut man im Osten weniger. Der Osten, eine in provinzieller Wagenburg-Mentalität erstarrte Region, Demokratie fern, jedenfalls weit weg vom politischen System der repräsentativen und Parteiendemokratie. Zurück ins Mansfelder Land. Warmer Wind weht über Rebenhänge durch Apfel- und Aprikosenbäume. Wirtsfamilie Menne aus Höhnstedt, dem Hauptort der vor gut 2 Jahren neu begründeten Weinstraße Mansfelder Seen, hat zu einer Geburtstagsfeier mit Gesang, Kaffee und Kuchen, Traubensaft und Wein unter die schattenspendenden Bäume im Weinberg geladen. Weit geht der Blick von hier über die kleine Seenkette der 3 Mansfelder Seen, über die Schuttpyramiden des Kupfer-, Schiefer- und Kaolinbergbaus am Horizont, bis ins hügelige Grün des Harzvorlandes. In Höhnstedt treffe ich Kurt Ehm, Obstbauer schon zu DDR-Zeiten. Er gilt als Vater der Idee einer eigenen Weinstraße Mansfelder Seen nach der Wende. Was macht man mit dem Obst- und Weinbau in einer Region, die mit 90% ihrer Industrie die meisten Arbeitsplätze verloren hat? Das war in den 90er Jahren die Frage.
Nach der Wende haben wir gedacht, was kann man hier machen, um hier wieder Arbeitsplätze zu schaffen. Und da sehen wir in der touristischen Entwicklung doch eine zwar langwierige Sache, aber eine zukunftsträchtige Sache. Und das ist an sich der Hauptgrund, dass wir gesagt haben, wir müssen versuchen, unsere Weine hier selber besser zu vermarkten und selber auch besser darzustellen.
Vor uns Reihen gestapelter Obstkistentürme, hinter uns der Verkaufsladen mit dem reichen Weinsortiment und Obst aus eigener Ernte. Äpfel, Kirschen, Pfirsiche und Aprikosen. Er zeigt auf die Aprikosenplantagen in Deutschlands noch immer größtem Aprikosenanbaugebiet. Nach der Wende sollten die auch hier, wie so viele Obstplantagen im Osten, niedergemacht werden. Kurt Ehm hat den Kahlschlag verhindert. Gerade wird mit Musik und Tanz der Abschluss der diesjährigen Aprikosentagung gefeiert. Zurückhaltend und bescheiden spricht der Weinstraßenmitbegründer über seine Idee, die nach nicht mal 3 Jahren schon zur Erfolgsgeschichte geworden ist.
Es läuft, es entwickelt sich. Man sollte nicht von einem Jahr zum anderen gleich super Sprünge erwarten, aber die Idee ist gut und es tut sich was. Die Weinstraße wird angenommen vom Kunden, die Weine werden angenommen vom Kunden. Haben wir doch schon viel erreicht. Ja.
Da geht ausnahmsweise mal ein Lächeln übers sonnengebräunte Winzergesicht. Denn nun beginnt im wahrsten Sinne des Wortes Früchte zu tragen, was Kurt Ehm an Kraft und Millionen Euro in den größten Betrieb und die Idee der Weinstraße Mansfelder Seen gesteckt hat. Mitten im alten Weindorf Höhnstedt steht ein modernes Gebäude, leicht und licht aus Holz und Glas, mit EU-Fördermitteln gebaut. Zur Weintraube. Ein über die Grenzen des Mansfeldischen bekanntes Weinrestaurant. Die Wirtin Ulrike Menne erzählt, dass sie einmal im Monat zu einer kulinarischen Reise in andere Länder und Weltregionen einlädt. Nach Indien, in die Karibik oder nach Russland. Mit dazu passender Musik.
Ich schaue immer gern über den Tellerrand und lasse meine Gäste gerne daran teilhaben, über den Tellerrand zu schauen. Ich denke, es kann in der heutigen Zeit nicht schaden, seinen Horizont anderen Kulturen ein bisschen zu öffnen. Und darauf arbeiten wir hin, dass die Leute vielleicht nicht ganz so deutsch denken.
Ich mache das auch, sagt sie hinter vorgehaltener Hand, um den Rechtsextremen hier entgegenzuwirken. Davon gäbe es viele in der Gegend. Im Übrigen ist sie optimistisch.
Da ist Romonta, da ist Buna und Leuna. Buna heißt ja jetzt Dau. Die Chemieindustrie hier in der Gegend, die kommt wieder in die Gänge. Das floriert und das merken wir hier in Höhnstedt natürlich auch.
Auch auf dem Fischerhof am Kernersee. Den betreibt Ulrich Kulawik. Gerade zieht der 7- bis 8-jährige Karpfen im Netz.
Wir haben den Lebendfisch in den Netzen und wird dementsprechend zubereitet, wie halt der Kunde das wünscht. Ne? Da sieht er seinen Fisch schwimmen. Ne? Und so muss es ja eigentlich auch sein. Entweder früh schwimmen und am besten mittags in der Pfanne, beziehungsweise spätestens am anderen Tag.
Mit seinem Fischerfest und Fischerball im Mai, allerlei Attraktionen für Kinder und seinen 14 Speisefischarten, die hier frisch verkauft werden, ist der Fischerhof am Kerner See zur Institution der Weinstraße Mansfelder Seen geworden, wie die Weintraube in Höhnstedt. Im Mansfelder Land lerne ich als nächste Lektion über den Osten. Er ist wahrhaftig nicht nur Jammer-Ossiland. Verwurzelt in Tradition und Region packen's hier viele an, gibt es hier eine verhaltene Aufbruchstimmung. Aber im Laufe der Reise wird mir die Rede von dem Osten immer fragwürdiger. Welten liegen zwischen den vorherrschenden Mentalitäten und Stimmungen in der Uckermark und im Mansfeldischen. Der verallgemeinernde Blick auf den Osten versperrt die Wahrnehmung seiner geografisch-kulturellen Unterschiede und der Brechungen der Prägung aus 40 Jahren SED-Herrschaft durch die je individuellen Lebensgeschichten.
Und selbstverständlich gibt es überhaupt keinen Sinn dafür, dass Ost und West gleichzeitig existieren. Der Osten ist grundsätzlich Jahrzehnte hinterdrein, also kulinarisch und intellektuell und wirtschaftlich und zivilisatorisch.
Da gibt es eine blinde Westarroganz gegenüber dem Osten, stellt Christoph Diekmann immer wieder fest. Die übersieht, dass die Gleichzeitigkeit der Entwicklungen, die mit der Globalisierung zu tun hat, unter anderem mit dem Resultat überschuldeter Kommunen, verödender Städte und steigender Arbeitslosigkeit im Ruhrgebiet wie in der Lausitz inzwischen viel stärker ist als die Ungleichzeitigkeit aus den überkommenen Unterschieden zwischen Ost und West.
Dass um 1989 zwei sozialstaatliche, wohlfahrtsstaatliche Systeme sozialistischer und kapitalistischer Prägung sich verabschiedet haben aus der Geschichte. Das wissen Leute, die aus dem Osten Deutschlands stammen, relativ genau. Und man kann sich nur darüber wundern, wie wenig verbreitet diese Einsicht in Westdeutschland immer noch ist und wie viele da sozusagen noch hinter dem Mond leben und meinen, das bleibt für immer und ewig so, was sie in den letzten 40 und 50 Jahren erlebt haben.
Ich glaube, der Eigensinn, dann vielleicht auch vor diesem Hintergrund, hat dazu geführt, dass wir Spezialisten für die Veränderung geworden sind. Zumindest Kompetenzen erworben haben als Person mit unseren eigenen Erlebnissen, in unseren eigenen Biografien, aber eben auch in gesellschaftlichen Strukturen. Und das ist eine zunehmend nachgefragte Kompetenz.
Da haben wir hier dem Westen was voraus, sagen Martha Döhler und Iris Reuter, Stadtplanerinnen und Begründerinnen des Büros für urbane Projekte in Leipzig, der nächsten Zwischenstation meiner Reise auf der Suche nach dem Osten. Die im Osten über den Tellerrand blicken, die Jens Biski die aufgeklärten Ostdeutschen nennt, betonen, stärker zukunftsorientiert das Gemeinsame der Entwicklung der letzten 15 Jahre als das Trennende. In der neben Dresden einzigen Großstadt des Ostens mit stabilen Einwohnerzahlen haben sich die beiden Stadtplanerinnen mit ideenreichen Lösungen für paradoxe Entwicklungen von Schrumpfung und Wachstum, Suburbanisierung und Stadtzentrumsbelebung gleichzeitig einen Namen gemacht.
Es gibt natürlich eine kollektive Erfahrung, und das mag sein, dass das zu der ostdeutschen Identität auch geführt hat, von einem Wiedervereinigungsprozess, der in vielen Facetten wirklich ignorant war und mit einer, ich sag mal, kulturellen Hegemonie einhergegangen ist. Alles, aber auch alles, was man im Westen gut gefunden hat, hier nun auch irgendwie machen zu wollen. Und nun hat das nicht geklappt. Denk mal an. Also die Zeiten waren überhaupt nicht mehr danach, dass man das so hätte transportieren oder exportieren können. Und das ist auch, glaube ich, schon ein gewisses Kränkungsgefühl. Das ist einfach vorhanden. Und das ist offenbar auch gefährlich, wenn man sich anschaut, was sich hier an manchen Orten zusammenbraut. Also es gibt wirklich sehr ernste Entwicklungen in dieser Folge, wo das irgendwie nicht mehr gesteuert werden kann, weil das Schmiermittelgeld nicht mehr da ist.
Man hat, glaube ich, die Chance zu manchen Innovationen nicht gesehen und hat sie dann auch verpasst in diesem Prozess.
Für diese Stadtplanerinnen ist die Zukunft im Osten heute mit den alten Rezepten nicht zu meistern. Weder mit dem weiter wie gehabt aus dem Westen, noch mit dem Rekurs auf das, was man zu DDR-Zeiten in den angeblich vom Geld unverdorbenen solidarischen Beziehungen als Kleinkünstler des Informellen und der Improvisation mal gelernt hat.
Das hat meines Erachtens nach nicht zu solchen dauerhaften zivilgesellschaftlichen Strukturen geführt, die heute in die Bresche springen könnten und das neu aufbauen. Die organisieren sich auf eine neue Art und Weise. Also es gehören Unternehmensstrukturen und Arbeitsbeziehungen dazu von Leuten, die natürlich als wirtschaftliche Akteure da sind und die sich wie ein Büro wie unseres auch, also für jeden Auftrag neu zusammenfinden. Aber das hat relativ wenig mit dem zu tun, was da in der DDR eine Rolle gespielt hat.
Und dann kommt das Gespräch auf das, was der Berliner Soziologe Wolfgang Engler die zivilisatorische Lücke der DDR genannt hat. Ein oft übersehener zentraler Punkt, um den Osten heute zu verstehen.
Es fehlen einfach in so Stadtgesellschaften, auch in Leipzig, aber hier wahrscheinlich viel weniger als anderswo, das bürgerliche Element, was wir heute vielleicht Mittelstand nennen würden. Es fehlt das Großbürgertum, also die, die richtig Geld haben und verdienen und auch als potente Honoration in so einer Stadt für einen Ort eintreten. Das ist an vielen Orten überhaupt gar nicht da.
Vor allem, weil die bürgerliche Schicht sich nach dem Krieg und zu DDR-Zeiten weitgehend in den Westen abgesetzt hat. Die DDR war proletarischer, so wie die Partei das wollte. Und dann zum Schluss des Gesprächs diese Wendung zurück an den Ausgangspunkt. Die Wende 1989-90.
Es war einfach 1989 keine Revolution. Beziehungsweise ist sie in dem Moment alles, was an innovativer Kraft da drin steckte, die alle Gesellschaftsschichten umfasst hat hier, die ist beendet worden, als es die Perspektive zur Wiedervereinigung gab und es plötzlich ein bürokratischer Weg von oben wurde und man sich selber persönlich arrangieren musste. Man musste plötzlich die Sache mit der Schulbildung der Kinder, mit dem Bausparvertrag für sich selber, mit diesem ganzen Versicherungsapparat klären und sozusagen alles, was da kollektiv und gemeinschaftlich drin steckte, war zu Ende.
Der Osten, das eine weitere Lektion auf dieser Reise, schweigt über den Herbst 1989, über die staatsoffiziell so hochgerühmte friedliche Revolution, als sei sie ein Tabu. Auf meiner ganzen siebentägigen Fahrt wird es nur hier von den Stadtplanerinnen kurz gebrochen. Vielleicht nicht zufällig in Leipzig. Wie sie darüber reden, klingt fast so, als hätte Marx mit seinem berühmten Diktum auch 1989-90 wieder recht gehabt. Die Deutschen haben die Freiheit immer nur einmal erlebt und das am Tag ihrer Beerdigung. Nächste Reisestation auf der Suche nach dem Osten. Der Ort der modernsten Autoproduktion der Welt im Leipziger Land. Aus der Ferne ein Komplex von Fabrikhallen, der aus Getreidefeldern aufragt, aber sonst unauffällig erscheint. Dann, näher herangekommen, fällt in der Mitte ein gewaltiges Gebilde ins Auge, ein Riesenwalmaul aus Beton, Glas und Stahlblechen. Als ich eintrete unter schrägen Betonpylonen, die trotz ihrer Massigkeit grazil wirken, unter scheinbar kippenden Fassaden, die überall geschmeidig gerundet sind wie eine BMW-Limousine, eintrete ins Foyer, reibe ich mir die Augen dreimal. Da schwingen sich Etagen als Bänder aus Beton und Licht durch den Raum, fallen Kaskaden von Büroterrassentreppen herab und steigen wieder an, über mehrere hunderte Meter. Und über allem schweben lautlos Karosserien, eingetaucht in blau-violett gleißendes Neonlicht. Wo bin ich hier? Ich bin im Zentralgebäude des im März 2005 eröffneten BMW-Werks Leipzig. In der Fiktion einer glamourösen Zukunft oder der Wirklichkeit der Autoproduktion von heute?
Es ist ein raumoffenes Gebäude, etwa 285 Meter lang, 85 Meter breit, um die 20 Meter hoch, was maßgeblich nach kommunikativen Aspekten gebaut worden ist. Das heißt, die Verbindungen zwischen den einzelnen Fachabteilungen sollten so transparent wie möglich gemacht werden, der Zugang und die Zusammenarbeit optimiert werden. Und man hat sozusagen erst die Arbeitsbeziehungen dekliniert und hat dann im Prinzip das Bauwerk außenrum geschaffen. Führt in der Konsequenz dazu, dass logischerweise die Fachbereiche, die mit Einzelzusammenarbeiten in der Mitte sitzen und in der Peripherie im Übergang zu den einzelnen Technologien, dann die Ingenieurkollegen sitzen, die die einzelnen Technologien steuern.
Hubert Bergmann, Leiter der Öffentlichkeitsabteilung von BMW Leipzig, zeigt auf eine Kaskadenstufe, auf der Menschen hinter Computern die Logistik und Fertigung der Rohkarossen steuern und kontrollieren. Aus dem Zentralgebäude dieser als Kommunikationsdrehscheibe fungierenden, futuristisch anmutenden Kathedrale der modernsten Autoproduktion der Welt geht es in eine der andockenden Fertigungshallen.
Wir sind hier im Karosseriebau. Im Karosseriebau fertigt man die Rohkarossen im Falle vom BMW-Werk Leipzig, die für die BMW 3er Limousine.
500 Roboter setzen hier etwa 500 Teile durch 5000 Schweißpunkte zu einer Karosserie zusammen. Automaten, umzäumt von hohen Drahtgittern, geben den Sekundentakt vor, in dem sich Fenster automatisch öffnen, durch die Arbeiter Karosserieteile eingeben und über Monitore den Produktionsablauf kontrollieren. Wir suchen eine Arbeiterin, einen Arbeiter für ein kurzes Interview. Wir finden niemanden. Die Dichte der Arbeitstakte erlaubt kein auch nur halbminütiges Gespräch. Dass erstmals bei BMW Leipzig Maschinenbediener gleichzeitig Maschineninstandhalter sind, preist Hubert Bergmann als arbeitsorganisatorische Revolution. Einem Arbeiter gelingt es kurz, uns zu sprechen. An seinem Platz ist ein Roboter ausgefallen. Aber offen geredet werden kann hier nicht, vor allem nicht in Anwesenheit eines leitenden Angestellten. Erst als mich der Arbeiter mit zurücknimmt nach Leipzig in die Stadt, erfahre ich, wie die Belegschaft stöhnt über die Doppelbelastung, Produktionsarbeiter und Instandhalter zugleich sein zu müssen. Aber aufs Band sagen wollte auch er mir das nicht. Und dann nennt Hubert Bergmann den ausschlaggebenden Punkt, warum sich BMW, abgesehen von den 363 Millionen Euro Subventionen, unter 250 Mitbewerbern für Leipzig als Produktionsstandort entschieden hat.
Eine dieser Standortvorteile zeigt sich darin, dass wir hier eine Maschinenlaufzeit mit den Arbeitnehmervertretern vereinbaren konnten, die bis zu 140 Stunden geht. Und wenn Sie sich das gegenüberstellen von durchschnittlichen Maschinenlaufzeiten von etwa 100 Stunden, wie sie üblich sind, dann sehen Sie, dass wir einfach das investierte Kapital besser auslasten können.
Einmalig in der Welt jubelt der Mann von der Öffentlichkeitsabteilung. Im Klartext. Im BMW-Werk Leipzig kann die Produktion in kürzester Frist um 40% ohne zusätzliche Arbeitskosten erhöht, bis zu etwa 47 Stunden in der Woche gearbeitet werden und die Wochenarbeitszeit je nach Auftragslage zwischen 60 und 140 Stunden in drei Schichten schwanken. BMW-Formel für Arbeit heißt dieses zwischen Konzernleitung, Gewerkschaften und Gesamtbetriebsrat in Deutschland einzigartige Tarifmodell. Angesichts von 24% Arbeitslosigkeit im Arbeitsamtbezirk konnten die Gewerkschaften nicht Nein sagen zu den 5.500 im neuen BMW-Werk Leipzig versprochenen Arbeitsplätzen. Außerdem ist der Lohn eines Leipziger BMW-Facharbeiters im Schnitt um ein Viertel niedriger als der seines Münchner oder Regensburger Kollegen. Die Produktivität liegt in Sachsen allerdings um 15% über der bayerischen. So die jüngsten Angaben von BMW. Ich verlasse die modernste Autofabrik der Welt wieder durchs Zentralgebäude. In der Kantine sitzen BMW-Mitarbeiter in ihren silbergrauen Overalls mit dem blau-weißen Logo. Wie die frisch lackierten Karosserien über ihren Köpfen schweben, auf einer blau-violett leuchtenden Endlosschleife, seltsam entrückt, prägt sich jedem Mitarbeiter hier, denke ich, tief ins Hirn. Dies gleißende Band darf niemals ins Stocken geraten. Im Osten finden wir die avancierteste Technik, schwarze Pumpe in der Lausitz, das modernste Kraftwerk auf Braunkohlebasis, die modernste Autoherstellung außer bei BMW, auch bei Opel in Eisenach und bei VW im sächsischen Mosel. Die modernste chemische Produktion bei Dow Chemical in den einstigen Buna-Werken in Leuna und Bitterfeld. Der Berliner Soziologe Wolfgang Engler.
Im Grunde ist natürlich der Osten die Avantgarde oder der Vorreiter genau in dem Sinne, dass hier die Regulierung und Entkrampfung und Entbürokratisierung stattfindet, die der Westen seit langem notwendig hat. Das spielen wir hier mal durch und zeigen, es geht. Klar kann man 60% außertariflich, sprich untertariflich bezahlen. Klar kann man betriebliche Vereinbarungen machen. Klar kann man die Gewerkschaften de facto aushebeln als ernstzunehmenden Faktor. Sicher kann man eine Standortpolitik machen, wo noch jeder Ort um den noch kleinsten Investor konkurriert. Und nichts braucht die Republik dringender als das Beispiel des Ostens.
Mit dem letzten Satz zitiert Wolfgang Engler den einstigen Vorsitzenden des Bundesverbandes der deutschen Industrie, Hans-Olaf Henkel. Aber die Avantgarde-These Englers meint ursprünglich, so marode und ineffizient die DDR-Wirtschaft war, dass sie überhaupt und verglichen mit dem übrigen Ostblock gut funktionierte, ist der Selbstorganisationsfähigkeit der Brigaden und Kollektive in den Betrieben, diesen kleinen Ökosystemen des Eigensinns an der Basis geschuldet. Die Planwirtschaft der DDR war nicht einfach eine Befehlswirtschaft mit hörigen Untertanen, sondern eine, in der die Betriebsleitungen in hohem Maße von der praktisch unkündbaren Belegschaft abhängig waren und Planerfüllung dauernd neu ausgehandelt werden musste. Solche DDR-sozialisierten Fähigkeiten der Improvisation, der Selbstorganisation und der Autonomie kommen, so sagt der Sozialwissenschaftler, den Anforderungen moderner kapitalistischer Produktion an Selbstständigkeit und Teamfähigkeit zugute. In Leipzig lerne ich zwei weitere Lektionen über den Osten. Es gibt aufgeklärte, meist junge Ostdeutsche in gleicher Distanz zur DDR wie zur alten Bundesrepublik, die jenseits von Ost- und Westidentität neue Lösungen suchen. Und im Osten wird erfolgreich probiert, was im Westen noch kommen soll. Und dabei helfen die Produktionserfahrungen der DDR. Der Osten ist die deutsche Avantgarde-Region der neoliberalen Ära des Kapitalismus. Deren technologische Basis ist die Halbleitertechnologie. Und deren deutsches Zentrum liegt vielleicht nicht zufällig im Osten, in Silicon Saxony mit 1.100 Betrieben und 22.000 Mitarbeitern in Dresden und Umgebung. Meine letzte Station auf der Suche nach dem Osten. Das durchschnittliche jährliche Wachstum der IT-Branche dieser Region liegt seit 1995 laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung bei 15%.
Hier sieht man, wie die Masken auf die Maschine gestellt werden. Die Masken beinhalten praktisch das Layout, die logische Verknüpfung dessen, was man dort auf der Scheibe haben will. Und hier sehen wir, wie dort das Steppen, das Belichten Step by Step erfolgt. Sie sehen dort, dass das Feld rot wird immer gelber. Und dann ist der Wefer fertig, der Wefer wird gewechselt und der Vorgang findet praktisch wieder von neuem statt.
Vermummte Gestalten mit Overall, Haube, Mundschutz und Handschuhen arbeiten hinter gelb getönten Glasscheiben im Reihenraum und kontrollieren die Chip-Produktion an Computerbildschirmen. Wir sind im ZMD, dem Zentrum für Mikroelektronik Dresden, dem aus DDR-Zeiten stammenden Mutterunternehmen der heute in Deutschland führenden Region der Mikroelektronikindustrie. Nach einer langwierigen, schwierigen Privatisierungsgeschichte ist die ZMD AG mit 650 Mitarbeitern, darunter 230 Entwicklungsingenieuren, zu einem führenden Hersteller anwendungsspezifischer integrierter Schaltkreise geworden für die Automobil- und Industrieelektronik, die Medizintechnik und die Infrarot-Datenübertragung, beispielsweise in Handys. Heike Buß ist Chefin der Personalabteilung von ZMD. Was sie mir in der Werkskantine erzählt, lässt mich noch mal neu nachdenken über den Osten und über ostdeutsche Identität.
Die Leute hier, die fordern nicht, sondern die haben eine ganz andere Herangehensweise. Die sagen, die Arbeitsplatzsicherheit hier ist uns das Wichtigste. Und die kämpfen für jeden einzelnen Mitarbeiter, auch wenn er nicht ganz so gut ist. Die würden sich jetzt nie hinstellen und sagen, pass mal auf, der ist aber nicht so gut und dann geht's uns besser. Hier ist dann so eine Solidarität und plötzlich ist der Mitarbeiter gar nicht mehr so schlecht.
Die Personalchefin ist vor 2 Jahren aus dem Rheinland nach Dresden gekommen, der einzigen ostdeutschen Großstadt, die wächst und in der es den vielbeschworenen, selbsttragenden Aufschwung gibt, bei einer für Ostdeutschland unterdurchschnittlichen Arbeitslosigkeit von 14,3% in Sachsen. Für Heike Buß sind die Unterschiede zwischen Ost und West tagtägliche Erfahrung.
Wenn Sie bei uns in den alten Bundesländern ein Bewerbungsgespräch führen, dann erzählen Ihnen die Leute immer, wie toll die sind und was die alles können. Die können ja alles. Und wenn Sie hier ein Gespräch führen, dann sind die Leute sehr viel zurückhaltender. Die sagen dann, das kann ich nicht und das kann ich nicht und das kann ich nicht. Wenn die was nicht so richtig gut können, dann sagen die schon, ich kann das nicht. Das Selbstbewusstsein ist hier nicht so nach außen sichtbar. Die Leute sind sehr viel bescheidener. Die müssen einfach lernen, selbstbewusster aufzutreten.
Mehr sein als scheinen. Mehr Solidarität. Die westdeutsche Personalchefin erlebt das, was ich auf meiner Reise immer wieder als Ressentiment geladene Selbststilisierung der gebeutelten Jammer-Ossis erfahren habe, als menschliche Qualitäten in ihrem Berufsalltag im Osten. Auch bei den monatlichen Treffen der Personalleiter im Silicon Saxony im Elbetal geht es ganz anders zu als im Westen.
Hier ist das von Geben und Nehmen und da wird ganz offen über die Sachen gesprochen und zwar ganz offen. Da gibt es dann auch nicht so, nee, das darfst du jetzt nicht sagen oder das kann das Konkurrenzunternehmen dann negativ auslegen und so.
Und die größere Bodenständigkeit im Osten muss nach den Beobachtungen der Personalchefin nicht Wagenburg-Mentalität bedeuten.
Was ich auch festgestellt habe, dass die meisten Leute hier sehr verbunden sind, ja, sehr heimatverbunden. Und die letzte Zeit kriege ich sehr viele Anfragen von Leuten, die in den alten Bundesländern sind, die wieder zurück möchten in die neuen Bundesländer. Die sagen, ich war jetzt ein paar Jahre und ich möchte einfach wieder zurück in meine Heimat. Und davon profitieren wir natürlich als Firma dann auch.
Zur Wirklichkeit des Ostens gehört, last but not least, was mir viele Frauen auf der Reise von der Uckermark bis Dresden gesagt haben.
Was ich hier von meinen Mitarbeitern höre, da gibt es keinen Mann, der nicht den Staubsauger in die Hand nimmt. Hier ist es ganz normal, da teilt man sich das. Man kümmert sich um die Kinder, man kümmert sich um den Haushalt gemeinsam, weil fast alle Frauen mitgearbeitet haben. Aber da redet man nicht drüber, weil es ist selbstverständlich.
Aber die in der DDR übliche Berufstätigkeit der Frauen ist seit der Wende keine Selbstverständlichkeit mehr. Eine Entwicklung, die Heike Buß ebenso wie die Frauen im Osten als beunruhigenden Rückschritt erleben. Inzwischen ist die Rheinländerin zur begeisterten Dresdnerin geworden.
Nach ganz kurzer Zeit, nach ein paar Monaten, wusste ich, ich will hier nicht mehr weg. Ne? Sie können hier um 7:50 noch zur Karstadt gehen und werden super höflich, wirklich bedient. Diese Herzlichkeit, diese Freundlichkeit, diese Hilfsbereitschaft und die erwarten nichts dafür zurück. Und die Leute sind hier teilweise sehr uneigennützig, finde ich. Die haben keine schlechten Hintergedanken.
In den Leuchttürmen, dem Silicon Saxony, in den urbanen Räumen Dresden und Leipzig, denke ich auf der Rückfahrt, da, wo der Osten prosperiert, ähnelt er in seinem Vorwärts und alles vergessen, reden wir nicht drüber, was war Optimismus, dem Westdeutschland der 50er Jahre im Wiederaufbaufieber. ist aber in seiner freundlichen Frische jenseits von Ostalgie und West-Standardfixierung auch ganz anders, frei und selbstbewusst Neues zu probieren. Am Ende meiner Reise frage ich Jens Bisky, wo geht die des Ostens hin? Wie wird er in 10 Jahren aussehen?
Da wird Ostdeutschland zerfallen in Regionen, in denen so eine die Wagenburg-Mentalität noch mal schlimmer wird. Und diese Züge einer Überlebensgemeinschaft, die so verkrampft am Vergangenen festhält, sich verstärken. Und daneben wird es Regionen geben wie Leipzig, Rostock, Dresden, Ost-Berlin, die wahrscheinlich liberaler und angenehmer sein werden als München oder Düsseldorf.
Die kleineren und größeren Glanzlichter im Mansfelder Land, in Leipzig und Dresden, lassen etwas ahnen von einem anderen Osten. Jenseits von früher war alles besser und angepasster neoliberaler Manövriermasse. Noch ist der Wagenburg-Osten stärker und die innerdeutsche Spaltung tief. So tief wie die im Osten selbst.
Katastrophe und Avantgarde. Auf der Suche nach dem Osten zwischen der Uckermark und Dresden. Von Anselm Weidner. Es sprachen Matthias Ponier und Andreas Herder. Ton und Technik Ute Hesse und Bettina Krohl. Regie Alexander Schumacher. Redaktion Paul Assal. Eine Produktion des SWR 2005.